Wenn für Jesus am Kreuz alles zu Ende gewesen wäre, hätten wir hier kein Halleluja gesungen. Aber es gab einen ganz wichtigen Satz. Es ist vollbracht, das Werk für uns. Und darüber können wir uns nur unendlich freuen. Deshalb passt es an dieser Stelle zusammen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Bei jedem Abendmahl erinnern wir uns an die Worte Jesu: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Petrus beschreibt es später so im ersten Brief: Er hat unsere Sünden auf sich genommen und an seinem Leibe selbst hinaufgetragen an das Holz, an das Kreuz. Oder wir lesen dann im Kolosserbrief: Er hat den Schuldbrief an das Kreuz geheftet. So war es auf Golgatha. Jesus nahm die Todesstrafe auf sich für jeden, der dabei stand, der mitmachte, der auch am Kreuz hing. Für die römischen Soldaten, für den Statthalter Pontius Pilatus, für die hohen Priester, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, für das schaulustige Volk, was einfach dabei stand, für die Jünger, auch für Mutter Maria. Auch für die beiden, die rechts und links als Verbrecher mit am Kreuz hingen. Und das nicht nur für seine Zeitgenossen, die damals das gerade so erlebten, sondern für alle, die schon gelebt haben und auch für die, die dann noch leben werden. Er trägt die Sünde der Welt, verkündigt Johannes der Täufer, als Jesus zur Taufe kommt und er über Jesus nochmal was sagt. Er trägt die Sünden der Welt, auch eine Prophetie, die schon im Alten Testament steht und Johannes dann auf Jesus sagen kann. Nun könnte man sich zurücklehnen und sagen, na dann ist doch alles im Lot, alles erledigt. Unsere Strafe, unsere Schuld ist abgeglichen. Gut, von Jesus Seite her ist alles erledigt, es ist vollbracht. Doch von unserer Seite ist damit nicht automatisch alles erledigt. Von unserer Seite ist es nun dran, diesem Jesus auch zu vertrauen, dieses Opfer Jesu auch auf mich zu beziehen, anzunehmen, dass dieses Opfer Jesu auch für mich geschah, dass ich diese Vergebung brauche, die Jesus dort für mich vollbracht hat. So sagt Jesus, und alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir haben es in dem Spruch für diesen Tag, für diesen Sonntag, diesen Gottesdienst drin. Und am Anfang des Johannesevangeliums heißt es im ersten Kapitel: Die ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Es ist also nicht automatisch irgendwie alles erledigt. Ja, es wird einmal vor Jesu Thron so sein, dass es einige zur Rechten gibt und einige zur Linken gibt. Das sind Jesu Worte. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zum Gericht, zum ewigen Tod. Für alle ist er gekommen, aber nicht alle sind zu ihm gekommen. Für alle hat er sich gegeben, aber nicht alle haben ihr Leben in seine Hand gegeben. Interessanterweise wird dies schon auf Golgatha selbst so deutlich. Jesus stirbt auch für die Schuld dieser beiden, die damit gekreuzigt wurden. Ein Bild von Lukas Cranach kann man an dieser Stelle sehen. Und ich lese uns aus dem Kapitel 23 bei Lukas ab Vers 39. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerten ihn und sprachen: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du in der gleichen Verdammnis bist. Wir sind es zwar mit Recht, dass wir hier verdammt werden, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Drei Männer sind es, die schamlos dort der Masse ausgeliefert sind, halbnackt, der Sonne ausgeliefert, unfähig, sich den Schweiß von der Stirn zu wischen, mit Händen und Füßen an das Kreuz gefesselt, genagelt, nicht im geringsten fähig, aus eigener Kraft sich zu befreien. So geht es allen dreien gleich. Und doch gibt es große Unterschiede, schon äußerlich. Der Mann in der Mitte, er trägt eine Dornenkrone. Der Mann in der Mitte, der wird als König der Juden bezeichnet und man hat extra noch den Königstitel über das Kreuz genagelt, was in der Abkürzung Inri zu lesen ist in so manchen Darstellungen. Dem Mann in der Mitte gilt das größte Interesse. Und dann gibt es noch einen wesentlichen Unterschied. Die beiden rechts und links, sie werden verurteilt und sterben dort für ihre eigene Schuld. Doch der Mann in der Mitte stirbt für die Schuld aller anderen der ganzen Welt. Nun beginnt einer der beiden mit Jesus zu reden. In aller Hilflosigkeit, in aller Verzweiflung hat er noch die Kraft zu spotten. Bist du der Messias? Bist du der Retter Israels? Der Retter der Welt? Der Retter des Himmels? Dann kannst du doch alles. Rette dich und rette uns. Ihn bestimmt Hass und ihn bestimmt Bitterkeit. Die eigene Schuld spielt hier keine Rolle. Er fühlt sich unberechtigt verurteilt. Er will zurück in sein altes Leben. Da könnte dieser Gottesmann doch helfen. Wozu ist Gott sonst da? Hat die Katastrophen abzuschaffen, er hat die Hungerprobleme zu lösen, er hat die Krankheiten zu beseitigen, er hat einfach seine Wunder zu tun, die ich brauche. Wenn ich dies nicht sehe, dann glaube ich ihm nicht. Mit diesem stolzen und verbitterten Herzen sieht man dann leider auch nichts von den Wundern, die es schon lange gibt und die er schon lange tut. Wir haben auf dieser Erde mehr zu essen, als alle zusammen brauchen. Unzählige Menschen sind gesund geworden durch Medizin und Gebet. In vielen, vielen Situationen haben Engel bewahrt. Doch wer voller Stolz bleibt, hat dafür keinen Blick. Gott hat gefälligst die globalen und die persönlichen Unannehmlichkeiten aus dem Weg zu räumen, sonst lasse ich mich nicht auf ihn ein. Und das kann man sogar sagen, wenn man direkt neben Jesus ist. Das kann man sogar sagen, wenn man eigentlich selber am Ende seiner Kräfte ist, wenn man Jesus in all seiner Demut und Liebe erlebt hat, wie er gebetet hat, vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. So hat er für die Soldaten gebetet und alle anderen. So kannst du direkt an der Seite, in der Nähe Jesus sein. Ja, du kannst ganz dicht an Jesus sein und trotzdem ihn übersehen. Du kannst sein Opfer am Kreuz in so vielen Filmen miterleben und trotzdem es übersehen für dich. Du kannst sein Kreuz in so vielen Kirchen, auf den Kirchen sehen oder an Halsketten oder was es sein kann und trotzdem kannst du ihn übersehen. Wenn du dein Herz für ihn nicht öffnest, dann passiert es so. So ist Jesus neben ihn, für ihn gestorben, auch für ihn, aber leider umsonst. Das tut doppelt weh. Ja, Jesus hat oft davon gesprochen, dass ein Mensch, der gottlos leben will, in der Ewigkeit auch gottlos sein wird. Er wird nicht bei Gott sein können, sondern in einer ewigen Finsternis. Doch dann gibt es noch den anderen, auf der anderen Seite am Kreuz. Er ist nicht so verbittert, ihm tut Jesus leid. Er ist doch unschuldig, sagt er dem anderen. Ein Missionar ist unterwegs im Dschungel Ostasiens, er will den Jesusfilm zeigen und der dortige Stamm hatte noch nie etwas von Jesus gehört und gesehen. Und so sehen sie den Film mit der Geburt von Jesus, die Wunder, die er tut, die Vergebung, wie er anderen vergibt und Jesu Worte, die er spricht. Und dann kommt die Situation, dass er verraten wird, dass er verhaftet wird. Da springen sie auf. Das kann doch nicht wahr sein. Was hatte dieser Jesus Schlimmes getan, dass man ihn verurteilen will? Sie haben erkannt, der ist unschuldig. Nur mit Mühe ist diese Gruppe zu beruhigen. Und als Jesus gekreuzigt wurde, da weinen sie so laut, dass die Vorführung unterbrochen werden muss. Der ist doch unschuldig. Das haben sie erkannt. Ja, Jesus ist unschuldig, wie es auch der eine Mitgefangene erkannt hatte, Mitgekreuzigte. Wir haben diese Strafe verdient, sagt er, aber er doch nicht. Eine Erkenntnis, die am Ende eigentlich für jeden dran ist: Ich habe diese Strafe verdient. Jeder von uns lebt so, dass er eigentlich nicht in Gottes Heiligkeit reinpasst, Gottes Herrlichkeit. Wir haben alle eigentlich die Finsternis, die gottlose Finsternis verdient. Wie auch Martin Luther am Sterbebett sagt: Ich komme als Bettler zu Gott. Ich kann ihn nur bitten. Ich kann nicht sagen, ich habe das oder das jetzt verdient. Ich habe das andere verdient. Doch nun wagt dieser Zweite in aller Ehrlichkeit etwas, was alle wagen dürfen und was alle wagen sollten. Er bittet Jesus um Hilfe für die Ewigkeit. Nach seinem Schuldbekenntnis, wir sind schuldig, kommt seine Sehnsucht nach Gott, ja, nach Gottes Nähe. Es erinnert auch an diesen Zöllner im Tempel, der Gottes Nähe sucht, in den Tempel geht und ganz demütig nur bittet: Sei mir Sünder gnädig. In beiden Fällen wird der Himmel geöffnet. Dem Zöllner wird gesagt, er ging gerechtfertigt davon, und dem Gekreuzigten wird gesagt: Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist himmlische Rettung im letzten Augenblick. Darauf sollte es keiner ankommen lassen. Aber es ist möglich. Manche sehen bei Jesu Aussage an dieser Stelle einen Widerspruch zu den Auferstehungsaussagen, die wir sonst noch in der Bibel lesen, zu unseren Auferstehungsaussagen, wo es darum geht, dass wir erst einmal alle entschlafen oder schlafen und bei Jesu Wiederkunft werden wir auferstehen. Dazu gäbe es zwei Antwortmöglichkeiten. Erstens: Kann Gott jeden Einzelnen führen, wie er will? Und wenn er jemanden gleich entrücken will, was er in der Geschichte auch vereinzelt getan hat, dann tut er das eben einfach. Er muss ja nicht alle gleich entrücken, aber er kann es so tun. Und zweitens könnte der Satz auch anders aufgeteilt sein: Ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Denn wir haben in der griechischen Sprache, im griechischen Text keine Doppelpunkte. Und so wissen wir nicht, gehört das heute zu dem ersten Teil: Ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein, oder gehört es zu dem zweiten Teil: Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist eine offene Frage, doch unabhängig dessen, die Rettung, sie war klar. Wobei dieser Verbrecher am Kreuz an diesem Tag den größeren Glauben hatte als diese Jünger. Die Jünger dachten, das ist das Ende. Für den Mitgekreuzigten war klar, das ist nicht das Ende. Er kann mit mir im Paradiese sein, ich kann mit ihm im Paradiese sein. Er wird hier nicht das Ende haben. Er war der Erste, der Jesu Kreuz nicht als Verlust, sondern als Gewinn erlebt hat. Die anderen standen alle noch da, als Verlust haben sie das erlebt. Er war der Erste, der das Kreuz Jesu als Gewinn erlebt hat. Fragt ein Enkelkind die Großmutter, warum eigentlich auf den Kirchtürmen immer ein Plus oben steht. Erklärt die Großmutter natürlich, das ist kein Plus, sondern es ist ein Kreuz, weil das an den Tod Jesu erinnert, mit dem, was dazugehört. Doch das Tolle ist, dass das Kind eigentlich genauso damit recht hat. Dieses Kreuz ist unser Plus. Und lassen Sie sich an dem Kreuz immer daran erinnern, es ist unser Plus, dass Jesu Tod am Kreuz unsere Schuld, unsere Todesstrafe getragen hat, und dadurch ist der Weg zum himmlischen Leben, zum himmlischen Vater frei. Wir haben diesen Weg dazu bekommen, da können wir hin. Allerdings wird es nur für den zum Pluszeichen, der dies auch als Pluszeichen haben möchte, der dies akzeptiert, dass er dieses Kreuz auch braucht. Mögen es so viele wie möglich als Pluszeichen erkennen. Der Mann in der Mitte streckt jedenfalls für jeden. und nach beiden Seiten seine Hände aus, weit. Mein Kreuz ist das Pluszeichen für dich. Kommt her zu mir alle. Amen. Der Friede Gottes, welcher größer ist, als jeder mit dem Verstand erfassen kann, bewahre unser Herzen und Sinn in Jesus Christus.